One little girl crying. So?
Crying silently. I mean, children cry because they want attention, because they're hurt, or afraid. When they cry silently, it's because they just can't stop. Any parent knows that.
I'm the bloody queen, mate. Basically, I rule.
Amy, what have you done?
Nothing at all. Am I right?
We've increased speed.
Yeah, well, you've stopped torturing the pilot. Gotta help.
He's still here. I don't understand.
The Star Rail didn't come like a miracle all those years ago. It volunteered. You didn't have to trap it or torture it. That was all just you. It came because it couldn't stand to watch your children cry. What if you were really old and really kind and alone? Your whole race dead, no future. What couldn't you do then? If you were that old and that kind, and the very last of your kind, you couldn't just stand there and watch children cry.
Kompott 971 EI. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 971. Kompott, den ich am heutigen erstaunlich warmen Freitag, dem 15. März 2024, Tag 75 in der KW Elst aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der zweiten Folge der fünften Staffel von Dr. Wer noch gleich? One Girl Crying, I'm the Bloody Queen. Was ihr hier bei der offenen Ohren bekommen könnt, sind nicht so Zitate aus einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive einiger Space-Meldungen. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. 10,2 Grad, viel zu leck 10 Grad, overcastige Greetings, Stand 6 Uhr. Die 10,2 Grad, Taupunkten jedenfalls 7, Windpart irgendwas zwischen 7 und 11 km/h, Luftdruck ist mit 1006 HPA dabei, Cloudiness 100%, Visibility 29 km. Precipitation haben wir keine und Regenradar sieht auch nichts. Humidity 85%. Weser Pro behauptet von 6 Uhr, es sei 9 Grad, es hätte klare Spells. Feels like der 8, Taupunkte der 8, Humidität der 88%, Luftdruck wäre 1005,8. Selber messen kann er ja nicht, weil seit 17.4 das Barometer nichts mehr barometriert. Beziehungsweise keine Daten rauslässt. Der Wind irgendwo zwischen 13 und 19 km/h. Dann können wir die WD fragen. Die API hat Stand 6 Uhr cloudy und dry bei 10,2 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 7,76, kein Niederschlag, Luftdruck wäre 1006, Humidity 85, Visibility 29,1 Kilometer, Wind zwischen 9,4 und 11,2, aus 150 bis 160. In Hamburg stehen viele Bahnsperrungen an. Ja, solange die U-Bahn nichts sperrt, die komischen in Oldenfelde liegen Schwellen und Gleise rum, nicht heißen, dass sie da irgendwas sperren, interessiert es mich nur am Rande. So, DWD meldet von 6 Uhr einen Luftdruck von 1006,0, Temperatur 10,2, Humidity 85, Niederschlag 0, Wind aus SO zwischen 9 und 11. Pin 2, Taupunkt 7,8, 85% Feuchtigkeit. Passt schon. So.
It's 620. Weather 620. Partly cloudy 9 degrees Celsius. Feels like 7 degrees Celsius. Dew point 7 degrees Celsius. Visibility 23.02 kilometers. Pressure 1005.88 millibars. No rain. 0 millimeters with 44%. Air quality 2. Good. Sunrise 12 minutes from now.
So. Und dann kommen wir bei der Regierung an, die hier erst am Montag losging, weil komm illegal, weil die EU-Kommission verstößt nämlich nach Einschätzung der Europäischen Datenschutzbehörde mit der Nutzung bestimmter Microsoft-Programme gegen ihre eigenen Regularien. In einer Mitteilung des European Data Protection Supervisors Heißt es, die Kommission habe es insbesondere versäumt, für Garantien zu sorgen, dass persönliche Daten bei einem Transfer in Staaten außerhalb der Europäischen Union ausreichend geschützt seien. Gut, der Witz ist, dass interessierte Beobachter vielleicht auch schon mal auf die Idee gekommen sein könnten, dass es US-Gesetze gibt, die verhindern, dass US-Firmen wie, sagen wir, Microsoft überhaupt irgendwelche Garantien wirksam abgeben können würden. Aber wenn die EU-Kommission noch nicht mal mehr so tut, als hätte sie einen Unsafe-Harbor. Warum nutzt die EU-Kommission überhaupt Produkte von Firmen, die nicht für Datensicherheit garantieren können? Weil ist so convenient? Weil die Alternativen können es auch nicht? San Diego East 622. Konkret geht es um die Übermittlung von Daten durch das Bürosoftware-Paket Microsoft 365. Was witzig ist, weil wir haben ein Schaltjahr. An welchem Tag in diesem Jahr würde die Software also nicht funktionieren? Aber zudem unter anderem das Textverarbeitungsprogramm Word gehört. Die Datenschutzbehörde hatte 3 Jahre lang ermittelt. Setzte der EU-Kommission eine Pflicht bis zum 9. Dezember, um die Datenübertragung an Microsoft einzustellen und die europäischen Datenschutzregeln einzuhalten. Und nun stellt sich raus, die EU-Kommission hat zumindest nach Ansicht der Datenschützer, der Datenschutzbehörde, die EU-Regeln nicht eingehalten. Das ist insofern lustig, als die EU-Kommission ansonsten gegen Staaten oder Firmen, die sich nicht an EU-Regeln halten, entsprechende Strafen verhängen kann. Dass nun ausgerechnet die EU-Kommission sich nicht an die Regeln der EU-Kommission hält, entbehrt also nicht einer gewissen Ironie. Aber hey. So, dann hätten wir die Lügion. Wie Teufel am Dienstag rausließ, seid ihr im Winter eigentlich auch alle erfroren? Ihr wisst doch, wenn wir die Atomkraftwerke abschalten, dann frieren wir hier. Und als dann auch noch das Gas aus Russland wegbrach, da war klar, in Deutschland gehen die Lichter aus. Ist bei euch das Licht ausgegangen? Natürlich nicht. War eine Propagandawelle ungeahnten Ausmaßes der Energiemafia. Die Details sind geradezu beängstigend. Wie krass wir verarscht wurden. Aber Fefe, der Strom ist dann doch bestimmt alles stinkender Kohlestrom. Deutschland verbrennt so wenig Kohle wie zuletzt 1959. Was? Haben wir den Strom bestimmt alles importiert und die Polen verbrennen dann halt die Kohle? Guckt euch die Grafiken selbst an. Der Anteil Importstrom ist geradezu verschwindend gering. Besonders krass findet ihr die Aufstellung für 2024 bis Februar. Das ist die Zeit, wo Solar am wenigsten Strom abwirft. Die Dunkelflaute, ihr erinnert euch. Da hätten, wenn man CDU und FDP glaubt, unsere Stromproduktion aus Erneuerbaren komplett ausfallen müssen. Stattdessen war da immer noch deutlich mehr als die Hälfte aus Erneuerbaren. Und um die Importe zu sehen, muss man ranzoomen. Ja, aber der Strompreis ist doch bestimmt unfassbar teuer jetzt. Nein, auch das nicht. Der ist billiger als Anfang 2021. Ja, scheiße, Bernd, haben uns CDU und FDP etwa die ganze Zeit angelogen? Ja, natürlich, wie immer. Wenn man sich die Stromerzeugungswerte, die Verhältnisse immer aus der Nähe anguckt, kommt man relativ schnell auf den Trichter. Eine größere Menge Strom wird inzwischen aus Erneuerbaren erzeugt. Und ja, es kommt immer wieder vor, wenn es, sagen wir mal, sonnig und windig ist, es ist ja auch total offensichtlich, dass wir mehr Strom erzeugen, als wir im Inland verbrauchen und den deswegen exportieren. So, dass irgendwo größere Mengen Strom importiert würden über längere Dauer, ist zumindest nicht offensichtlich. So. Das ganze Gewese von wegen, wir brauchen aber so viel Stromerzeugungskapazitäten und wenn du die AKWs alle abschaltest, dann geht irgendwas unter, stellt sich raus, lässt sich so in der Realität nicht finden. Ja, ich weiß auch nicht. Und es ist auch nicht offensichtlich, dass wir gigantisch viel weniger Strom irgendwo verwenden würden. So, dass man also auch nicht auf die Idee kommen braucht, dass wir den Strom jetzt einfach nur nicht verbrauchen, sondern waren die Behauptungen vielleicht einfach mal unzutreffend. So, dann hätten wir den Hehlwurf. weil Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hätte nämlich am Mittwoch grünes Licht für den Abwurf von dringend benötigten Hilfsgütern über dem Gazastreifen durch die Luftwaffe gegeben. Der SPD-Politiker teilte am Mittwoch einen entsprechenden Auftrag an die Bundeswehr, wie eine Agentur in Berlin erfuhr. Aus dem Militär waren zuvor bereits entsprechende Vorbereitungen bestätigt worden, bei denen in Frankreich stationierte C-130 Transportflugzeuge der Bundeswehr eingesetzt werden könnten. Den Menschen in Gaza fehlt es am nötigsten. Und deswegen schmeißen wir da jetzt einfach irgendwelche Sachen irgendwo ab. Das ist allerdings, wenn man sich die Geschichten mal aus hinreichender Entfernung anguckt, ist das mehr performative Hilfe, als dass es Hilfe ist. Weil, also es gäbe Mittel und Wege, da Material hinzubekommen. Das wäre am einfachsten auf dem Landweg. Dafür müsste man dann allerdings die landbenachbarten Länder wie, sagen wir, Israel oder Ägypten dazu bringen, da mehr durchzulassen. So, das tun wir nicht. Stattdessen machen wir performative Hilfsleistungen, wo man sich dann irgendwie groß mit brüsten kann, wie toll man denn helfen würde, die aber bei weitem nicht hinreichende Mengen an Materialien dahin schaffen können. So, und wenn man dann auch noch weiß, dass der Netanyahu irgendwo in, ich glaube, Springerpresse war es, sich geäußert hätte, nämlich Politico, sich geäußert hätte und geleugnet hätte, dass Leute in Gaza hungerten, dann weiß man, dass dieser Hungerleugner, dieser Realitätsverleugner Netanyahu vielleicht als Gesprächspartner auch besser durch irgendjemanden ersetzt werden würde, der die Realität weniger leugnet. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. No? Ja, man kann jetzt hier irgendwie performative Hilfsleistungen machen. Dass das allerdings nicht nachhaltig ist, könnte man drauf kommen. Ich weiß auch nicht. So, na, stattdessen machen wir halt ein bisschen performative Maßnahmen. Die helfen, ja, also sie helfen insofern, als sie besser sind, als gar nichts zu tun. Sie helfen andererseits aber auch wieder nicht, weil, naja, also sie bewirken halt nicht viel Positives. So, und schon gar nicht bewirken sie irgendwas Langfristiges. Sondern sind halt mehr so performative Maßnahmen. Jo. Na, ich meine, die Amis haben groß angekündigt, also hier Biden hat vor seiner State of the Union groß angekündigt, sie würden irgendwie einen Behelfshafen bauen. So, es könnte allerdings sowas wie 2 Monate dauern, bis das Ding fertig ist. Dass bis dahin nicht eine größere Anzahl Leute verhungert wäre, wäre eine Behauptung, die man mal aufstellen könnte. Wenn man sich dann mal anstrengt, könnte man auf die Idee kommen, dass diese Behauptung aber einigermaßen offensichtlich auch nicht so richtig hinreichend zutrifft. Weil, klar, also wir machen performative Hilfsmaßnahmen, anstatt diejenigen, die da Menschen verhungern lassen, irgendwie dazu zu bringen zu wollen, dass sie doch bitte nicht Leute umbringen oder gar bombardieren, was die tendenziell auch scheiße finden könnten. So, angeblich würde jetzt die Sonne aufgehen. Das kann ich aber so noch nicht konfirmieren. Also ich meine, ja gut, es dämmert ganz energisch. Ja, das ist jetzt auch nicht wirklich weiter schwer. Ja, aber anstatt also die Leute, die da Leute umbringen, noch irgendwie zu versuchen, daran zu hindern, machen wir performative Hilfslieferungsabwürfe aus Flugzeugen. Ja. Janni ist klar. Weil mit den anderen können wir da ja nicht reden. Die hören ja nicht zu. So. No? Ja, also ja, kannst du machen. Kommt dann aber halt auch nicht so richtig geil, weil naja, also je weniger Nahrungsmittel dahin kommen, desto mehr Probleme hast du, wenn da Zeug dann angeliefert wird. Dann kloppen sich halt die Leute um das bisschen Material, was es da gibt. Es kommt dann auch nicht so richtig geil. Ich weiß auch nicht. Na? So, oder anders ausgerückt, Ja, der UN zufolge ist im Gazastreifen in vielen Gebieten durch den Krieg inzwischen jede Ordnung zusammengebrochen. LKW mit Hilfsgütern werden immer wieder geplündert. Regelmäßig kommt es im Kampf um die Hilfslieferungen zudem zu heftigen Rangeleien unter verzweifelten Bewohnern. 63302 wäre übrigens Sonnenaufgang. Na, also der, ja. So, und dann furzt der Netanyahu sich da tatsächlich irgendwie in die Öffentlichkeit und sagt, es gibt da gar keine hungernden Leute. Oder 63220. So, wenn irgendjemand sich hinstellen würde und leugnen würde, dass am 7. Oktober Hamas-Angreifer nach Israel gelangt wären und da Leute hingerichtet hätten, könnte ich mir vorstellen, dass Netanyahu das doof fände. Daylight Period 632 bis 1824. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. So, aber derselbe Netanyahu entblödet sich halt nicht, Realität zu leugnen. Ja, na dann. So, dann gibt es den AI Act, weil nach rund 3 Jahren Beratung hat das EU-Parlament am Mittwoch die Verordnung für künstliche Intelligenz, AI Act, mit großer Mehrheit von 523 zu 46 Stimmen bei 49 Enthaltungen beschlossen. Sie etabliert laut der Einigung im Dezember einen risikobasierten Ansatz. Nur Key-Systeme, die als hoch riskant eingestuft werden, müssen Sicherheitsanforderungen erfüllen. So, der Witz an der ganzen Geschichte ist, aus technischer Sicht haben wir, soweit ich weiß, nicht hinreichend Ahnung, wie eigentlich sogenannte künstliche Intelligenz funktioniert. Ja, also du kannst die Berechnungsmethoden, da ja, das sind irgendwie neuronale Netzwerke, von denen die Gewichte von Verbindungen ausgerechnet werden, blablabla, das kannst du noch verstehen. Was das dann allerdings innen drinne heißt, kannst du nicht mehr verstehen, weil kannst du nicht reingucken. Du kannst halt technisch gerade mal irgendwie den Connection Layer von Network interpretieren. So, alles, was darüber hinausgeht, kannst du dann nur noch mutmaßen, beziehungsweise hast du dann irgendwelche emergenten Effekte, die du überhaupt nicht einschätzen kannst, was sie eigentlich heißen. So, und wenn du den Quatsch dann nutzt, kommt dann halt so Zeug wie ein GPT bei rum. Der kann Texte erzeugen, die sehen aus wie Antworten auf Fragen. Allerdings muss man nicht besonders begabt sein, um zu wissen, dass die sehen aus wie auch schon alles ist, was man aus den Texten rauskriegt. Das sind keine Antworten auf Fragen. Beziehungsweise, ja, du kannst da irgendwie eine Textvervollständigung laufen lassen, da kommt da hinten auch ein Text raus. Ob der irgendwas mit einer Realität zu tun hat, musst du aber noch separat irgendwie ermitteln. So. Und ob es jetzt sinnvoll ist, an der Stelle da dann schon gesetzgeberisch tätig zu werden und Regeln erlassen zu wollen. Regeln, die ja dann wieder von außen kommen und mehr so, ja, aber da hat er Realität drin zu sein, verlangen. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich noch dunkel dran erinnern, als ein EU-Parlament mal vorgab, wie denn eigentlich Geräte mit Strom zu versorgen wären. Und ihnen dabei glatt nur der Stecker als Ergebnis rausfiel. Der Stecker von einem Anschluss, der eigentlich ein Datenprotokoll ist, wo zufällig auch noch Strom mitkommen kann. Und dann haben sie halt nur den Stecker spezifiziert. Und alles, was darüber hinausgeht, haben sie halt nicht mehr spezifiziert. Und die dumpfe Hoffnung, so ja, das wird dann schon irgendwie elegant gelöst werden. Spoiler, nein, wird es nicht. Aber so, und jetzt kann man sich da irgendwie hinstellen und kann dann da sagen, so ja, wir haben hier jetzt aber vorgegeben, wie künstliche Intelligenz zu funktionieren hätte. Nee, habt ihr nicht. Weil selbst Leute, die so einen Quatsch bauen, nicht offensichtlichen Einfluss drauf haben, wie der Quatsch von innen funktioniert, beziehungsweise wie der Quatsch dann nach außen sich auswirkt. So, oder anders ausgedrückt, ja. So, ne, gucke ich mir an. Und sag, ja, also man kann da jetzt eine Meinung zu haben, ob das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist, da politisch reinreden zu wollen. Also, ja, es macht Sinn, da politisch irgendwann mal darauf Auswirkungen haben zu wollen. Wo es technisch noch nicht sauber durchdrungen ist, vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, um da jetzt schon auf einem High-Level irgendwelche Anforderungen hinzustellen. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wann der richtige Zeitpunkt wäre. Oder anders ausgedrückt, ja, also ich habe da nur eine Es wirkt, wie die Politik meint, sich in Technik einmischen zu müssen, zu einem Zeitpunkt, wo die Technik sich noch nicht selber ausgenördet hat, was denn da eigentlich wie funktionieren würde. So, das wird dann zwar erst in etwa 2 Jahren richtig gelten, aber alle wesentlichen Eckpunkte werden ja bekannt. Blablubber, blablubber. Ja, Scherz an der ganzen Geschichte ist halt, man muss nicht extrem begabt sein, um auf die Idee zu kommen, dass die Politik mischt sich in Technik ein, nicht unbedingt die erste Idee ist. So, wieder Streiks an Flughäfen, Macron bekräftigt Bodentruppenvorstoß und Houthis wollen den Angriff ausweiten. Okay. Ja, der Macron und seine Bodentruppen, der Macron läuft halt nach dem Schema rum, er schließt nichts aus. So. So, dann erinnert ihr euch noch dran, wie vor einigen Monaten es rumkurfte, die STIKO werde neu besetzt, weil Lauterbach da, oder aus dem Lauterbach-Ministerium da irgendwo ein Sunrise at 6 hours, 33 minutes and 13 seconds. It's 6:38. Warum hat der hier eigentlich jetzt nicht die Sunset-Meldung drin? Egal. Also jedenfalls erinnert ihr euch noch dran, wie es hieß, die STIKO werde neu besetzt. Und wo dann irgendwelche Leute ganz früh drauf sprangen und verkündeten, ja, die STIKO neu besetzen. Die STIKO ist ja sowieso schon doof und riecht nach Lulu. Und was ich mir angeguckt habe und gesagt habe, so, ja, also was ich so mitkriege von Leuten, die ein bisschen Einblick in die STIKO-Innereien haben, nebenbei ist dann Elevation von 6:38 bis 18:18, wäre die STIKO mehr so, die sind lieber vorsichtig und empfehlen nicht Impfungen, zu denen es überhaupt gar keine Unterlagen gibt und ja, also was sie an Unterlagen nehmen, die haben gefälligst aus irgendwelchen sauberen Studien rauszufallen und nicht so, wie es zu koronischen Zeiten halt war. Ja, ordentliche Studien kosten ja Zeit. Wir verimpfen einfach schon mal drauf los und wenn nichts Großes passiert, dann können wir sagen, hier, wir haben aber schon so und so viele Millionen Impfungen verabreicht und es ist nichts Großes passiert, ist einigermaßen offensichtlich, dass nichts total offensichtlich Schlimmes bei den Impfungen rausfällt. So. Dass das jetzt nicht eine richtige Studie ersetzt, ja, und die STIKO dann eben auch zu Zeiten gesagt hat, so ja, aber wir wollen richtige Studienergebnisse, als es eben keine Studien gab. Und als es dann auch total offensichtlich wurde, dass es immer schwieriger wird, noch Leute zu finden, die nicht irgendwo anders schon sich eine Impfung abgeholt haben und damit eben für Studien gar nicht mehr zur Verfügung stehen können. Ja, so, und jetzt ist jedenfalls also Meldung von gestern, dass nämlich die STIKO einen neuen Vorsitzenden hat, einen Virologen Klaus Überla. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, ist der Arzt auch Direktor des Virologischen Instituts des Universitätsklinikums Erlangen. Und seit 2017 Mitglied der STIKO, weil das nächste Spannende, was jetzt passiert, wenn man jetzt neue Regeln erlässt und verargumentiert, die Leute sollen gefälligst bei der STIKO nur noch eine begrenzte Zeitdauer verbringen können und danach ersetzt werden müssen, ist, dass jetzt die STIKO quasi alle Mitglieder einmal rausgefegt hat und auf einer grünen Wiese neu anfängt. Was ja dann effektiv heißt, so ja, aber es gab ja Sachen, die STIKO eigentlich hätte machen wollen, aber wegen koronischen Sofortmaßnahmen nicht machen konnte. Und die sind jetzt liegen geblieben. Über Jahre. So. Und wenn du jetzt alle Leute rausfegst und da neu anfängst, wird es ein bisschen schwierig, bis die sich eingeruckelt haben. So. No? Oder anders ausgedrückt, ja, keine Ahnung. So, nun ist der Witz der, die STIKO war halt vor Corona nicht extrem relevant für den Alltag. Und seit dann Corona ausbrach und dann irgendwann die Impfungen rauskamen, war die STIKO eigentlich für den Alltag auch immer noch nicht relevant. Aber wenn es halt Impfungen nur gab, wenn die STIKO das irgendwie empfohlen hat, beziehungsweise sich eben Arztpraxen drauf berufen haben, keine STIKO-Empfehlung, keine Impfung, hatte das halt plötzlich eine Relevanz. Aber so, dann US-Bad. Der Bundestag hat da nämlich gestern ohne Gegenstimmen eine EU-Richtlinie umgesetzt, die dann nämlich vorschreibt, dass ab 2026 Geräte gefälligst über einen USB-C-Stecker mit Strom versorgt zu werden haben. So, nun ist der Witz der, die entsprechenden EU-Regelungen sind als EU-Richtlinie, genau, EU-Richtlinie, eigentlich schon längst in Kraft. Aber nachdem der deutsche Gesetzgeber eben da noch nichts selbst Gesetz gegeben hat, hätte man verargumentieren können, gilt ja nicht in Deutschland. Gut, nur hat sich überhaupt nie irgendwo eine Firma dahinter versteckt, ja, gilt ja nicht in Deutschland. Weil allen Firmen war klar, also erstens, so eine EU-Regelung wird auch irgendwann in Deutschland in Gesetzesform gekippt werden und dann da gelten. Und zweitens, die Rohrbaustelle, die hier die Straße lang laufen will, hat sich da ein größeres Stück Straße jetzt auch schon abgesperrt. Die wollen da also tatsächlich größeren Graben in die Straße reinmachen. Mal gucken, wie lange sie da brauchen. So, aber ja, also was jetzt das deutsche Parlament da gemacht hat, ist im Wesentlichen eigentlich auch nur eine Regelung nochmal bestätigen, die ohnehin allen klar war, dass sie so kommen würde. Pro forma muss sie auch noch als deutsches Gesetz gelten. Ja. Dass jetzt irgendwelche Auswirkungen in irgendeiner Richtung hat, wage ich mal begründet zu bezweifeln. Aber ja. So, ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen. Da hätten wir nämlich die Bahnladung, weil nach dem Ende des Lokführerstreiks spitzte sich der Tarifstreik bei der Deutschen Bahn zu. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivpfeifen will die Tarifverhandlungen in dieser Woche eigentlich nur fortsetzen, wenn die DB ein neues und verbessertes Angebot unterbreitet. Und das hat die DB dann irgendwie nicht getan. So, der Witz an der ganzen Geschichte ist, ich gucke mal das an und bin mir nicht so richtig sicher, wen ich da jetzt eigentlich gut oder schlecht finden soll. Also genau genommen finde ich irgendwie beide Seiten scheiße. So, ja, die Bahnführung macht ja kein neues Angebot. Weil, ja, die Bahnführung macht halt kein neues Angebot. Dass der Weselski drauf besteht, wenn er nicht 100% seiner Forderungen umgesetzt bekäme, dann würde er gar nicht erst verhandeln wollen. Wirkt allerdings auch nicht so richtig gut. Dass man auf der dritten Seite dann auch noch eine Argumentation aufmachen kann, so, ja, also nicht auf die Forderungen der GDL eingehen, verursacht der Deutschen Bahn mehr Kosten, als sie dadurch hätte, als wenn sie jetzt schon relativ früh auf die Forderungen eingegangen wäre. Ja, kann man aufmachen, das Argument. Ist jetzt allerdings das Kind ohnehin schon im Brunnen, also von daher weiß ich nicht, ob es jetzt noch was bringt, aber hey. Und ja, also zu verlangen, dass die Forderungen der GDL gefälligst 100% umgesetzt zu werden haben, weiß ich nicht. So, wo es dann aber eine Einigung gab, hier Meldung von Freitagabend, die Hamburger Hochbahn AG hat sich mit der Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit verständigt. So, oder anders ausgedrückt, bei Bussen und U-Bahnen ist jetzt dann hierzustatt nicht mehr damit zu rechnen, dass da nochmal neue Streiks ausbrechen, weil es gibt eine Einigung. Die ist jetzt noch nicht von den Gremien abgenickt, aber es gab zumindest dann Freitag eine Einigung. So, das habe ich dann erstmal erfreut zur Kenntnis genommen und gesagt, okay, an Tagen, wo die S-Bahn bestricken wird, weil die GDL halt wieder rumpfeift, komme ich damit klar, weil, naja, also die allermeisten Sachen, die ich mache, sind U-Bahn und Busse. So, wenn die nicht fahren, habe ich ein Problem. Wenn die fahren, ist in Ordnung. So. Von daher, ja. So, dann am Sonntag hat die GDL verkündet, wieder von Dienstag 2 Uhr bis Mittwoch 2 Uhr streiken zu wollen. Und das fand die Bahnführung irgendwie wieder mal doof, weil das wären jetzt eben genau die Wellenstreiks, die Weselski ja schon angekündigt hatte, dass sie eben nicht mehr mit 2 Tage Vorlauf ankündigen würden, sondern dass sie sehr viel weniger Vorlauf hätten und quasi jederzeit streiken können würden. So, nur war interessierten Beobachtern auch schon klar, ja, sie können ja jetzt nicht von jetzt auf sofort einen mehrtägigen Streik vom Zaun brechen, sondern da brauchen sie auch ein bisschen was an Vorbereitungen für. Aber hey, mal ganz davon abgesehen, weiß ich nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist. Aber hey, ja, so, also ja, wir streiken da jetzt einfach so lange, bis, ja, keine Ahnung. Es sieht mir nicht aus, als hätten da beide Seiten ein akutes Interesse an einer Einigung. Weil hätten beide Seiten ein akutes Interesse an einer Einigung, dann müsste ja langsam mal irgendwo, müssten langsam mal Spuren einer Einigung auftauchen. So, dann Zwangsschluss. Meldung von Montag, weil die Bundesnetzagentur hätte nämlich erstmals angeordnet, die im Recht auf Grundversorgung festgelegten Mindestvertragsleistungen zu erbringen, weil es soll irgendwo einem Haushalt in Niedersachsen eine Internetversorgung jetzt einem Internetversorgungsunternehmen aufgedrückt worden, dass sie die gefälligst zu erbringen hätten. So, also irgendwo in Niedersachsen gab es oder gibt es einen Haushalt, der begründen konnte, warum er denn tatsächlich jetzt nicht auf dem freien Markt ein Internetangebot bekommen hätte. Und der ist dann tatsächlich zur Bundesnetzagentur gestiefelt und hat gesagt, so und jetzt verpflichtet ihr gefälligst mal irgendwo ein Unternehmen. So, und die Bundesnetzagentur hat sich dann umgedreht und hat irgendwo ein Unternehmen verpflichtet. Da jetzt also eine Internetanbindung mit mindestens, was war's, 10 Mbit zu erbringen. 10 Mbit als Mindestdownload, genau. Und 1,7 Mbit pro Sekunde im Upload und eine Latenz von 150 Millisekunden. Ja, so. Das 10 Mbit down, 1,7 Mbit 8 ab, jetzt nicht super schnelles Internet sind, könnte man drauf kommen. Aber ja, also es gibt da also offensichtlich irgendwo eine Ecke in Niedersachsen, wo die Bundesnetzagentur tatsächlich jemanden verpflichtet hat. So, dann BOE FAA. Einem Zeitungsbericht zufolge ist der US-Flugzeugbauer bei über einem Drittel der Sicherheitstests der US-Luftfahrtbehörde durchgefallen. Weil ja 33 von 89 Tests hätte Boeing nicht bestanden. Das ist schlecht. Insofern, als diese Tests ja jetzt nicht dafür gedacht waren, dass sie so ein, ja Gott, schaffst du oder schaffst du nicht, ist am Ende eh scheißegal, gewesen wären, sondern dass die dazu gedacht gewesen wären, also die sollte man eigentlich erfüllt haben. So. Ja. Dann, ist die Post mal wieder am Mittwoch aufgetaucht, medial, weil die Deutsche Post hat weiterhin Probleme, die staatlichen Vorgaben für ihr Filialnetz einzuhalten. 125 Pflichtstandorte wären nämlich nicht besetzt. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich auf dem Land. So, oder anders ausgedrückt, die Post hat zu wenig Filialen. So, dass es überhaupt eine gesetzliche Regelung gibt, wie viele Filialen die Post gefälligst zu haben hat und die Post sich da nicht dran hält, macht das ganze Ding insofern schon interessant, als, naja, also solange wie die Post noch eine Behörde war, es zwar auch Regelungen gegeben haben wird, aber die eingehalten haben dürften. So, und dann wurde die Post ja privatisiert, wegen, weil das würde ja irgendwas besser machen. Und, ja, also die letzte Aktion bei der Post, von der ich mitgekriegt habe, ist, dass die Post halt ihre Bank an die Deutsche Bank verscherbelt hat, die dann hingegangen ist und reihenweise Filialen entsorgt hat, was jetzt zu dem spannenden Problem führt, dass es eben Aktivitäten gibt, die man ansonsten von der Post hätte haben wollen, die es jetzt nicht mehr gibt, die man nirgendwo mehr erledigen kann, weil es gibt keine Filialen mehr. Ja, das ist aber schlecht. Auch eine Meldung aus der Kategorie, das aber schlecht, auch von Mittwoch, das Immobilien- und Handelsimperium der Siechner-Gruppe zerfällt im Zuge ihrer Insolvenz jetzt rasend schnell und jetzt hat die Münchner Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts bestätigt, die jetzt auch schon eine Weile gelaufen wären. So, oder anders ausgedrückt, Siechner ist nicht nur insolvent, sondern ja, also da ermittelt die Staatsanwaltschaft, ob sie da dann irgendwie Geld gewaschen hätten. Ups. Ja, so. Und dann haben wir aber die halbe Stunde mehr als erfüllt und kommen deswegen in der Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS22 von, das sind glaube ich die 2016er, Brand New in 3 Minuten 7, gefolgt von You're Gonna Make Me Lonesome When You Go von den 2024ern in 3:02. Und dann gibt es aus dem schönen Morgen vom 4. März den Köpersbusch zur WebEx-Aufregung nochmal in 5:36 auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine von euch in meine Richtung loswerden wollen würdet. Lade ich euch herzlich dazu ein, mich auf Blue Sky oder Threads ausfindig zu machen. Oder in Droid-Form an compot@mastodon-social oder als Mail an kombiblock@gmail.com. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Frank. Ja.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ja, es ist ein Skandal, der seit Freitag hohe politische Wellen schlägt. Nach der Veröffentlichung eines Gesprächs von Luftwaffenoffizieren der Bundeswehr zum Thema Taurus-Lieferungen in russischen Staatsmedien steigt der politische Druck auf den Bundeskanzler. Olaf Scholz hatte möglichen Taurus-Lieferungen eine Absage erteilt mit der Begründung, dass deutsche Soldaten für die Nutzung des Waffensystems in der Ukraine gebraucht werden. Nach Interpretation der Union halten die Offiziere den Taurus-Einsatz ohne Beteiligung deutscher Soldaten für möglich. CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter hat auch Fragen zum Inhalt des geleakten Gesprächs, wie er gestern im ZDF erklärte.
Außerdem muss geklärt werden, warum der Bundeskanzler mit Falschbehauptungen in die Öffentlichkeit geht, wo er sagt, dass deutsche Bundeswehrbeteiligung vor Ort nötig sei. Und deswegen stellt sich die Frage, warum der Bundeskanzler sich auf so eine Falschinformation einlässt.
Soweit Roderich Kiesewetter von der CDU.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen.
Guten Morgen, Jungs. Wir sind drei Weltklasse-Experten. Ich gucke hier in Dortmund aus dem Fenster. Sieht schön aus. Schicke euch nachher ein Foto. Und wollen wir hoffen, dass es keiner abhört.
Kommen wir noch mal kurz zurück dazu, was Kiesewetter gerade gesagt hat. Der spricht ja nicht nur von Falschbehauptungen, die der Bundeskanzler getätigt haben soll. Er meint auch, Olaf Scholz werde damit, Zitat, zunehmend zum Sicherheitsrisiko für Europa. Hat Kiesewetter recht?
Ja, das ist der Moment, wo sich die Mitarbeitenden von Herrn Putin eine Kerbe in den Schreibtisch ritzen und sagen, läuft. Schön, dass wir das veröffentlicht haben, weil die Deutschen jetzt untereinander mit Halbwahrheiten untereinander aufeinander herfallen und sich prügeln. Das ist genau die Spaltungsidee, die hinter der Veröffentlichung dieses Leaks, dieses Mitschnitts, der ja im Wesentlichen, also zumindest in seinem Stattfinden, auch von Verteidigungsministerium bestätigt worden ist. Wie jetzt Herr Kiesewetter, der immerhin selber mal Berufssoldat war, auf die Idee kommt, nicht zu sagen, meine Fresse, sind meine Kollegen doof, dass sie WebEx benutzen. Das ist zwar eine Plattform, die auch in anderen Berliner Ministerien für interne Gespräche benutzt wird, aber die werben auf ihrer eigenen Homepage schon damit, dass sie stark verschlüsselt seien, was immer das bedeuten mag. So richtig ganz stark wohl offenbar doch nicht. Also da könnte man jetzt, vielleicht will er kein Kollegenschwein sein und seinen Offizierskollegen nicht sagen, da habt ihr richtig Mist gebaut. Was sagen die denn nun inhaltlich? Bestätigen die das? Nein, fasse ich mal zusammen. Die reden darüber, dass es ein Riesenproblem sei, die Zielprogrammierungsdaten für diese Taurus an die ukrainische Luftwaffe zu bekommen. Und dann kommen ein paar interessante Vorschläge. Einer sagt, ja, wir könnten ja von der Bundeswehr diese Daten an die Herstellerfirma in Schrobenhausen geben. Und die würden das dann den Ukrainern denken und wir waschen unsere Hände in Unschuld. Oder ein Offizier aus dieser Runde bietet an, mit seinem PKW nach Polen zu fahren und da dann die Daten zu überreichen. Und dann wäre man ja auch fein raus, allerdings hätte man ein Problem mit der Reaktionszeit. Das heißt, Programmierungsdaten, wenn es also Aufklärungserkenntnisse gibt, wo jetzt ein russisches Ziel ist, die würden ja dann auf der Fahrt nach Polen veralten. Und daraufhin sagt dann Ingo Gerhards, der Generalinspekteur der Luftwaffe, Leute, eins muss uns klar sein, wir werden das Ding kurzfristig nicht zum Fliegen bringen können. Und auch nochmal, eins muss uns klar sein, das würde den Krieg nicht ändern. Ein Tenor in dieser Besprechung ist dann noch das Wort Showstopper. Man möge doch beim Minister jetzt nicht diese etwas wackeligen Theorien zur Übergabe der Daten, der notwendigen Daten vortragen. Das sei ein Showstopper, dann würde Pistorius gleich sagen, wir machen das nicht.
Olaf Scholz hat nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine schon so viele Waffenlieferungen ausgeschlossen, um sie ein paar Monate später dann doch noch genehmigen zu lassen. Wird das bei den Taurus-Marschflugkörpern, nachdem was wir jetzt gehört haben, auch so laufen?
Also er hat hier eindeutig gesagt, dass es mit deutschen Soldaten, Soldatinnen von welchem Ort der Welt aus immer auch nicht gehen würde. Und er hat sich auch schon mal früher in diesen Debatten aus seinem Amtseid bezogen. Wir sind mit der Live-Weitergabe von Daten, Stichwort AVAX, Geilenkirchen, die sind inzwischen nach Rumänien verlegt worden, schon mit einem Fuß im Blues, im Kombattantenstatus, teilweise auch mit der Ausbildung von Soldaten und wir wären es mit der Lieferung von Flugzeugen gewesen. Also es gibt völker- und kriegsrechtliche Bestimmungen, das wissen auch alle Abgeordneten, das hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in zwei Ausarbeitungen vorgelegt, mit denen wir hart am Rande eines Kriegseintritts sind und damit praktisch die russische Propaganda ja auch bestätigen würden. Das hat der Bundeskanzler im Auge und ich finde, es verlassen sich alle ganz schön auf ihn, zu sagen, naja, der muss ja gucken, dass wir völker- und kriegsrechtlich nicht Kriegsteilnehmer werden. Und während er das tut, der niedliche Schlumpf, hauen wir auf ihn rum und geben uns die moralisch feine Position. Wir würden ja liefern. Ja, sie verlassen sich auf Scholz, der auch ausweislich der Expertise dieser vier Bundeswehroffiziere aus dem geleakten Gespräch offenbar verstanden hat, es gibt keinen direkten Weg, diese Taurus zu liefern. Die einzige Möglichkeit ist, sie zu liefern. Sie stehen dann da rum und dann müssen ukrainische Soldaten irgendwo anders ein halbes Jahr lang ausgebildet werden. Also da jetzt einen Widerspruch zu konstruieren zwischen dem, was die Expertise der Bundeswehrsoldaten sagt und was Scholz am Handeln vorlegt, ich weiß nicht, wie die da hinkommen.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.